Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. Es gibt schwere Vorwürfe gegen den Intendanten der Berliner Volksbühne, Klaus Dörr. Die Taz-Journalistin Veronika Morasch hat heute Aussagen von 10 Frauen in einer langen Recherche veröffentlicht.
Sie werfen ihm vor, seine Macht missbraucht zu haben, das heißt auch seine Macht genutzt zu haben, um sich Frauen, vor allem jungen Frauen, anzunähern. Und sie werfen ihm vor, übergriffig gehandelt zu haben im Sinne von Blicken, Sprüchen, SMS, die spätabends kamen, in dem Berufliches und Privates vermischt war.
Me Too nun auch an der Volksbühne. Wir tragen zusammen, was an diesem Samstag ans Licht gekommen ist. Essen, nicht Düsseldorf, soll laut jüngsten Aussagen von Kulturstaatsministerin Monika Grütters Standort des geplanten Bundesinstituts für Fotografie werden. Wie reagiert die Düsseldorfer Kunstszene? Das fragen wir den Fotografen Moritz Wegwert. Und Rembrandts Orient, die neue Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam, öffnet fürs Publikum. Die MeToo-Debatte hat nun auch die Berliner Volksbühne erreicht. Das ist heute durch einen langen Recherchebeitrag in der Tageszeitung Taz bekannt geworden. 10 Frauen haben sich an Themis gewandt. Das ist die Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt. Sie werfen dem amtierenden Volksbühnenintendanten Klaus Dörr Machtmissbrauch und übergriffiges Verhalten vor. Die Liste der genannten Punkte, die ist lang. Es geht um intime Berührungen und sexistische Sprüche, um unverhohlenes Anstarren der Brüste, unangemessene SMS, Upskirting, also das heimliche Fotografieren unter den Rock einer Frau. Außerdem ist die Rede von verbalen Einschüchterungen, von einem vergifteten Betriebsklima und von Altersdiskriminierung. Themis hat sich daraufhin im Januar an die Berliner Senatsverwaltung für Kultur gewandt, die, so lesen wir in der heutigen Pressemitteilung des Senats, Anfang März ein Gespräch mit Klaus Dörr geführt hat. Ich bin jetzt mit der Theaterkritikerin Barbara Behrendt verbunden. Guten Abend.
Guten Abend.
Was war denn der Auslöser für die Veröffentlichung? Wie hat die Taz von dieser Geschichte erfahren?
Ja, ganz einfach. Einige Frauen haben sich selbst an die Taz gewandt. Das hat die Autorin Viktoria Morasch heute im Deutschlandfunk gesagt. Das war der Ausschlag für die Recherchen. Und das zeigt, dass zumindest einige der Frauen das Thema wirklich an die Öffentlichkeit bringen wollten. Also auch Themis hätte sich meines Wissens nicht ohne Einverständnis der Frauen an den Senat wenden können. Und Viktoria Morasch zitiert viele Frauen in ihrem Text. Sie hat mit insgesamt 14 gesprochen, Mitarbeiterin von Klaus Dörr in seiner Zeit am Maxim-Gorki-Theater, wo er kaufmännischer Leiter war, ehemalige Mitarbeiterin der Volksbühne, jetzige Mitarbeiterin. Die meisten davon wollen anonym bleiben, aber einige Frauen, die keine beruflichen Konsequenzen zu befürchten haben, weil sie inzwischen woanders arbeiten oder unkündbar sind, wie die Schauspielerin Silvia Rieger, die lassen sich dann auch namentlich zitieren. Und Silvia Rieger wirft Dörr zum Beispiel ein Klima des Duckmäusertums vor und auch Frauenhass plus Altersdiskriminierung. In einem Gespräch soll er aggressiv gewesen sein, sie gefragt haben, was man als Frau über 50 eigentlich am Theater mache. Wichtig ist, finde ich, dass es sich bei den Vorwürfen gegenüber Dörr wahrscheinlich nicht um strafrechtlich Relevantes handelt. Vermutlich wäre nur dieses Upskirting eine Straftat. Seit 2020 ist es so, aber auch hier wäre dann eben zu fragen, wann dieses Upskirting stattgefunden hat. Also wenn es vor 2020 war, dann ist es juristisch eben auch nicht relevant.
Worum geht es den Frauen dann?
Also die Frauen gibt es in dem Sinne nicht. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Manche kommen aus der Castorf-Ära. Andere hat Chris Derkon ans Haus geholt oder Klaus Dörr selbst. Es sind junge Frauen, es sind ältere Frauen. Es ist jetzt keine Gruppe von gleichgesinnten Freundinnen. Das ist der Taz-Journalistin ganz wichtig zu betonen. Und im Brief an die Senatsverwaltung gibt es wohl den Hinweis, dass sie bislang eine Verrechtlichung der Angelegenheiten, wie es heißt, vermeiden wollten. Aber die Situation an der Volksbühne, die sei jetzt in den letzten Monaten immer schlimmer geworden und jetzt könne man das nicht mehr hinnehmen. Also das Einzige scheint es, dass sie eint, ist wirklich diese Überzeugung, dass es so nicht weitergeht.
Dem Volksbühnenintendanten wird in diesem Artikel auch Femme oder Femme-Washing vorgeworfen. Was ist damit gemeint?
Ja, Klaus Dörr hat ja Feminismus als einen großen inhaltlichen Schwerpunkt gesetzt, als er an die Volksbühne gekommen ist. Und er hat viele Stellen an der Volksbühne mit Frauen besetzt. Da fragt man sich natürlich, wie das zusammenpasst. Und die Taz-Journalistin Viktoria Morasch erklärte das heute im Deutschlandfunk folgendermaßen.
Und er hat ja auch Regisseurinnen ans Haus geholt, die explizit auch feministisch arbeiten wollen. Aber da ist es eben auch die Sache, inhaltlich auf jeden Fall super und auch total wichtig. Und dann aber auch der Blick nach innen. Okay, es wurden Stellen mit Frauen besetzt, aber anscheinend, was ja auch ziemlich ernüchternd ist, anscheinend reicht auch das immer noch nicht. Also man muss Feminismus schon für mehr halten als Marketing oder etwas, das man halt dann nach außen ganz gut kommunizieren kann. Man muss es eben auch nach innen weitergeben.
Ja, und Femwashing bedeutet eben genau das, Feminismus als Marketing-Tool. Und das werfen die Frauen oder wirft sie Klaus Dörr vor. Die Taz zitiert außerdem eine Mitarbeiterin der Volksbühne, es sei bei Dörr immer eben auch eine Mischung aus Fördern und Übergriffigkeit im Spiel gewesen. Vor allem bei jüngeren Frauen. Die älteren, die kritischeren Frauen, die würden dagegen eben gemobbt.
Offen ist nun die Frage, ab wann Berlins Kultursenator Klaus Lederer von den Beschwerden wusste. Aus Termingründen wollte er uns heute kein Interview geben. Im Taz-Artikel, da berichtet Andrea Koschwitz, die war früher neben Klaus Dörr Chefdramaturgin am Gorki-Theater. Und sie erzählt, dass sie dem Kultursenator noch vor Dörrs Berufung an die Volksbühne auf seinen Umgang mit Frauen aufmerksam gemacht hat. Lederer hat heute nur mit einer Pressemeldung reagiert. Was sagt er zu den Vorwürfen?
Ja, schon die Taz-Autorin, die hatte mit Lederer Kontakt aufgenommen. Und in ihrem Text heißt es, Lederer könne sich an keine Warnung erinnern von Koschwitz. Und Andrea Koschwitz dagegen sagt, dass Lederer mit Dörr damals sogar darüber gesprochen habe. Außerdem soll eine ehemalige Mitarbeiterin des Gorki-Theaters von Lederers Büro angerufen worden sein, bevor Dörr 2018 zum Intendanten berufen wurde, und sollte von Dörrs Umgang mit Frauen berichten, den sie dann damals als problematisch benannt hat. Und die Senatsverwaltung bestreitet in der Taz aber alle diese Gespräche. Und in der Pressemitteilung heute heißt es, Zitat, vor der Ernennung von Herrn Dörr zum Intendanten der Volksbühne im Jahr 2018 hat sich keine der mutmaßlich Betroffenen an den Senator bzw. die Senatsverwaltung für Kultur und Europa gewandt. Lederer habe eben erst im Januar über Themis davon erfahren. Und Andrea Koschwitz dagegen, die hat heute nochmal auf Anfrage in einer Mail an Deutschlandfunk Kultur bestätigt, dass sie die Senatsverwaltung 2018 über ihre Erfahrungen mit Klaus Dörr informiert habe. Der Senatsverwaltung hätte das aber nicht gereicht, sagt Koschwitz. Also es scheint, als stehe da nun Aussage gegen Aussage.
Wie hat Klaus Dörr selbst auf die Vorwürfe reagiert und wie geht das jetzt weiter?
Na, der Taz hat Dörr gesagt, er werde, Zitat, in keiner Weise auf die halt- und substanzlosen Anschuldigungen eingehen. dpa hat am Nachmittag gemeldet, Dörr verwahre sich nachdrücklich gegen die Vorwürfe und werde auf anwaltlichen Rat zum jetzigen Zeitpunkt öffentlich keine Stellung nehmen. Der Senat hat, so heißt es in der Pressemitteilung, Dörr Anfang März angehört. Diese Anhörung werde aber noch ausgewertet. Weitere Gespräche würden folgen und der Vorgang sei noch nicht abgeschlossen. Für das Arbeitsklima an der Volksbühne ist das alles vermutlich sowieso eher nachrangig, weil im Sommer ja René Polisch das Haus übernimmt. Aber ja, ganz abgesehen von der Volksbühne und von Klaus Dörr, bei dem wir Außenstehende ja einfach gar nicht wissen, was sich zugetragen hat, ist es eben wichtig, das Thema öffentlich zu debattieren. Also vor allem, was den Theaterbereich anbelangt. Das sind schon mehrheitlich Einrichtungen, in denen die Macht, die Verantwortung, die Entscheidungsgewalt zentral auf einem einzigen oder ganz wenigen Menschen liegt. Und das lädt dann eben auch zu Machtmissbrauch ein. Und unterm Deckel gehalten wird dann eben auch deshalb so vieles, weil zahlreiche Menschen im Theater prekär beschäftigt sind und es ja sich schlicht nicht erlauben können, es sich mit den Entscheidern und Entscheiderinnen zu verderben.
MeToo-Vorwürfe gegen den Intendanten der Berliner Volksbühne. Barbara Behrendt hat die Informationen des Tages für uns zusammengefasst. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Stadt Düsseldorf war sich ziemlich sicher, dass sie den Zuschlag für den Aufbau eines deutschen Fotoinstituts bekommt. Immerhin hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags bereits 41,5 Millionen Euro zugesagt. Doch eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie empfiehlt nun nicht Düsseldorf als Standort eines Bundesinstituts für Fotografie, sondern Essen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat das gestern im Deutschlandfunk untermauert.
Ich selber entscheide mich jedenfalls sehr deutlich für ein Bundesinstitut für Fotografie in Essen. Anderes könnte ich gar nicht begründen. Aber es würde mich freuen, wenn die vielen guten Ideen, die auch in Essen und in Düsseldorf geboren und weiterverfolgt werden, wenn die zusammenfinden würden. Denn dieser Standort, ich will nicht sagen Streit, aber Wettbewerb, der überlagert so ein bisschen die Fachdebatte. Und ich glaube, wir können das Fachwissen aus Düsseldorf in Essen auch sehr gut gebrauchen.
Essen statt Düsseldorf. Diese Weichenstellung brüskiert Düsseldorfer Künstlerinnen und Künstler, die sich seit vielen Jahren für ein Fotoinstitut in ihrer Stadt stark machen. Neben Prominenten wie Andreas Gursky und Thomas Ruff, Cindy Sherman und auch Jeff Wall engagiert sich der Fotograf Moritz Wegwerth im Verein zur Gründung und Förderung eines deutschen Fotoinstituts. Moritz Wegwerth lebt und arbeitet in Berlin und in Düsseldorf. Er hat bei Andreas Gursky studiert und ist der Vorsitzende des Fördervereins. Guten Abend, Herr Wegwerth.
Schönen guten Abend, Frau Bürger.
Hat Sie diese neue Weichenstellung Richtung Essen überrascht?
Ja, da mich die Studie erst gestern Abend erreicht hat, kann ich mich noch nicht im Detail zu dem Ergebnis äußern. Ich kann aber sagen, dass unser Konzept nicht Teil dieser Studie war. Deshalb ist es mir wichtig, nochmal klarzustellen, dass es um zwei unterschiedliche Konzeptionen mit jeweils eigener Machbarkeitsstudie geht. Die Düsseldorfer Konzeption wurde leider nicht in Kutters Machbarkeitsstudie eingebunden. Daher ist das Ergebnis für Essen wenig überraschend.
Was unterscheidet Ihr Konzept von dem, was man in Essen vorhat? Oder anders gefragt, welcher Traum zerplatzt für Sie, sollte das Deutsche Fotoinstitut tatsächlich in Essen entstehen?
Ja, also unser Konzept war ein an die Öffentlichkeit gerichtetes internationales Kompetenzzentrum, ein offenes Haus, das Fotografie auf verschiedenste Weisen erfahrbar macht. Und deswegen haben wir uns auch für den Standort mitten in Düsseldorf entschieden. Es gab auch bei uns im Vorfeld verschiedenste Standortdiskussionen. Aber wir glauben, dass das genau der richtige Ort ist, den die Fotografie braucht, um sich gesehen zu werden und wirklich auch diese internationale Strahlkraft entwickeln zu können.
Die neue Machbarkeitsstudie hebt die Grundstücksfrage hervor. In Essen sei in Erweiterung des Grundstücks der Zeche Zollverein sehr viel mehr Platz, heißt es. In Düsseldorf hat die Stadt, das haben Sie angedeutet, eben bereits ein prominent gelegenes Grundstück am Ehrenhof zugesagt. Aber das würde wohl nicht ausreichen von der Größe. Düsseldorfs Kulturdezernent Hans-Georg Lohe hat uns heute gesagt, er hoffe auf weitere Gespräche mit der Kulturstaatsministerin, und der Oberbürgermeister Stefan Keller hat heute vorgeschlagen, doch beide Standorte in diesem Bundesinstitut zu verankern als ein Cluster für Fotografie in NRW. Was halten Sie davon?
Dazu kann ich sagen, dass unsere Idee ausgehend von der Kunstakademie und von der Künstlerschaft in der Stadt war. Es gibt in Düsseldorf unglaublich viele Ateliers, es gibt Produktionen, es gibt den internationalen Austausch sowieso schon. Man kann also das, was am Standort schon besteht, weiter ausbauen. Das war unsere Idee. Und in Essen gibt es viele Sammlungen, gibt es das Museum Folkwang, gibt es die Sammlung vom Ruhrmuseum, und die haben einen ganz anderen Schwerpunkt, und deswegen könnte man sicherlich auch verschiedene Schwerpunkte ausbilden.
Naja, das spräche ja durchaus für zwei Standorte, aber davon ist Monika Grütters, so schien es im Deutschlandfunk-Interview von gestern Abend, nicht überzeugt. Die Kulturstaatsministerin hat in diesem Interview gesagt, dass sich die beiden Initiativen wohl überschnitten hätten. Ist das so, oder sieht sich Ihre Düsseldorfer Initiative als der eigentliche Impulsgeber?
Ja, wir sehen uns als der eigentliche Impulsgeber, weil es schon seit ungefähr 10 Jahren die Initiative in Düsseldorf gibt und sich dann im Januar 2019 formiert hat zu einem Verein. Und dann gab es die ersten Gespräche mit dem Land, mit dem Ministerium für Kultur im Ministerium in Düsseldorf. Und seitdem sind wir an einem Konzept dran und haben dieses Konzept weiterentwickelt, immer in Absprache mit dem Ministerium. Ministerpräsident Laschet war einbezogen, und so kam es überhaupt auch nur zu dem Antrag, den wir dann gestellt haben und der positiv beschlossen worden ist von Bund und auch von Land.
Sie haben ja sicher heute mit Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern zum Teil auch sprechen können. Wie werden sich die Düsseldorfer Künstlerinnen und Künstler jetzt dazu verhalten?
Ja, Düsseldorf geht davon aus, dass die Beschlüsse bestehen bleiben und dass man den Weg so weiter beschreitet, wie man den angefangen hat. Wir glauben immer noch, dass wir eine gute Konzeption haben. Wir glauben auch, dass wir einen sehr guten Standort dort haben und sind jetzt gespannt auf die Gespräche, die kommen werden.
Gesprächsbereitschaft haben beide Seiten verkündet.
Genau.
To be continued, würde ich sagen. Wir bleiben dran. Der Fotograf Moritz Wegwerth ist Vorsitzender des Vereins zur Gründung und Förderung eines deutschen Fotoinstituts am Standort Düsseldorf. Jetzt empfiehlt ein Expertengremium aber die Stadt Essen. Moritz Wegwerth, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Bert Zander ist einer der gefragtesten Videokünstler im deutschsprachigen Theater. Viel Aufsehen hat er auch mit seiner eigenen Produktion erregt, der Serie Die Pest nach Camus. Das war während des ersten Lockdowns auch bei Dreisat zu sehen. Immer wieder arbeitet Zander aber mit dem Theater Oberhausen zusammen. Und dort hatte heute Abend das Stück Innennacht Premiere, Geschichten aus der Höhle. Das ist eine Mischung aus Live-Spiel und Film und in diesem Fall vom Beginn der Produktion an klar, dass das Ganze nur online gezeigt werden kann.
Und daher habe ich versucht, gemeinsam mit dem tollen Team einen Abend zu bauen, der speziell für die Kamera gedacht ist, aber immer noch Theater ist und nicht ein Film, den man auf einer Probebühne filmt und schön zusammenschneidet und dann irgendwie ins Internet steht, sondern wir begeben uns live an dem Abend auf die Suche, mit zwei WissenschaftlerInnen oder Menschen aus einer unbestimmten Zukunft herauszufinden, was hier mal war, was hier im Theater war, was mit den Menschen war. Und das machen wir mit den Mitteln des Films, der Projektion und des Videos.
Sagt also der Videokünstler Bert Zander. Für Fazit hat sich Stefan Keim diese Online-Premiere gerade angeschaut. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Hat diese Mischung aus Video- und Live-Theater für Sie funktioniert?
Ja, es fängt an damit, dass die Kamera erst einmal am Gesicht des Schauspielers Clemens Dönicke klebt. Dieses Gesicht ist aber hinter so einer Art Astronautenhelm. Und er führt uns als Forscher, als Wissenschaftler in das Thema ein und spricht Texte von Roger Willemsen aus seinem Buch Wer wir waren. Da fallen Sätze wie: Wir wussten viel und fühlten wenig. Es geht darum, dass wir, die Menschen, vor unserer eigenen Entmündigung kapitulieren. Es ist ein sehr pessimistischer, zwischendurch auch typisch Willemsen, ein bisschen ironischer Text. Und dann führt uns dieser Astronaut über eine Bühne und dort sehen wir dann einige andere Menschen, aber eben, das ist jetzt der Film, projiziert, auf Wände projiziert und dadurch wirken sie so etwas durchsichtig wie Geister. Das ist ein Effekt, mit dem Bert Zander oft und gerne arbeitet, der aber auch immer sehr wirkungsvoll ist.
Mhm. Sie haben die Texte von Roger Willemsen angesprochen. Auf der Website sind noch andere angekündigt, etwa von Edouard Louis, aber auch von den Dichterinnen Ola Hahn und Stephanie Lahia Okongo. Auch Texte des Ensembles? Ist es also auf der Textebene jetzt vor allen Dingen so eine literarische Collage?
Ja, das kann man so sehen. Es ist eine Art Theaterfilm-Essay oder auch literarische Collage. Wobei, und das ist ganz praktisch, weil das die Orientierung etwas erleichtert, jede Schauspielerin, jeder Schauspieler sich mit einem bestimmten Textkosmos beschäftigt. Also da ist zum Beispiel Agnes Lampkin, die Dichterin Stephanie Lahia Okongo rezitiert. Und da klingt manchmal auch gerade in der Analyse unserer Gegenwart auch moralischer Rigorismus durch.
Ich schäme mich für jedes Tuscheln, weil Menschen, die aus der Norm fallen, geschubst werden, wohl ein Grauen hervorrufen. Ich schäme mich, dass sich Menschen mehr über die Inhalte des Tatorts am Sonntag gruseln, als über die 15 Minuten davor. Ich schäme mich, dass schwul und behindert die am meisten benutzten Schimpfwörter sind.
Und daneben ist dann die Schauspielerin Anna Polke, die sich dann mit Ulla Hahn auseinandersetzt, die 75-jährige Dichterin, die sich dann die autobiografisch aus ihrem Leben erzählt und schon einen anderen Zungenschlag hineinbringt.
Ich kann mich verändern. Von innen heraus, eigenständig, freiwillig. Ein innerer Wandel zum Besseren, zu mehr Weisheit, Mitgefühl, Mut, Stärke. Dadurch, dass ich mich verändere, verändert sich meine Umgebung, verändert sich die Welt.
Ja, das ist dann ja eher so dieser eben nicht ganz so rigorose Anspruch, dass man erst sich selbst verändert, dass alles dadurch eben langsamer und vielleicht auch menschenfreundlicher an die Sache geht, aber erfolgversprechend. Wir sind ja in einer Zukunft, in der alles zerstört ist und in der so eine Vielstimmigkeit der Gespensterstimmen herrscht.
Also da vermischen sich eigene Erlebnisse und Zitate aus der Literatur. Kommt einem das nahe? Also in den zwei Ausschnitten fand ich eigentlich schon.
Ja, das ist auch so. Also, und zwar, das macht das grandiose Oberhausener Ensemble natürlich auch wirklich gut, weil sie genauso in die literarischen Texte hineingehen, wie auch in die eigenen Geschichten. Also Thorsten Bauer, ein Schauspieler, der aus der DDR stammt, erzählt zunächst einmal von sich selbst und der eigenen Jugend, bevor er dann in die Beschreibungen von Daniel Schreiber und seinem Buch Zuhause über seine Jugend in der DDR geht. Einen anderen Weg macht dann Christian Beyer, wenn er zunächst einmal Edouard Louis seinen Text »Wer hat meinen Vater umgebracht« in Auszügen spricht und dann am Schluss zu sagen, Moment, jetzt komme ich mit meinem Vater, ich bin ein Trennungskind, ich habe meinen Vater kaum kennengelernt. Und durch diese Geschichte wird das eben auch sehr, sehr deutlich, dass sich die Schauspieler, obwohl sie jetzt ja auch nur als Projektionen da sind, doch so intensiv mit den Texten und eben auch mit sich selbst auseinandergesetzt haben, dass es eben ja zu dieser Authentizität durchweg durch diesen Abend kommt.
Wenn wir auf die Corona-Inzidenzzahlen gucken, dann stehen wir ja vor einer Phase eher ungewisser Öffnungen, gerade im Kulturbereich. Ist diese Theaterform, die Bert Zander da seit einigen Jahren entwickelt, für Pandemiezeiten besonders geeignet?
Ja, das ist auf jeden Fall so, natürlich durch diese Mischung von Film und Theater und Live-Spiel, wobei hier das Live-Spiel eben auch wirklich besonders auch noch zur Wirkung beiträgt, dass es eben, wie er ja selbst gesagt hat, nicht vorher aufgezeichnet ist. Und natürlich hat diese Geisterhaftigkeit, das wird erst ganz am Schluss der Aufführung, wirklich erst im Abspann noch einmal erwähnt, auch etwas Metaphorisches für die Situation von Kunst und speziell von TheaterkünstlerInnen in der heutigen Zeit, dass man sich als Geist ja begreift, weil das Publikum und das direkte körperliche Miteinander fehlt. Und dadurch ist das eben halt auch so ein ja schon auch melancholischer, auch düsterer Abend geworden. Wir sind ja in einer Höhle, aber er hat bei all dem auch eine gewisse Leichtigkeit und eine große Warmherzigkeit, was mich sehr berührt hat.
Stefan Keim über die heutige Online-Premiere des Theaters Oberhausen Innennacht wiederzusehen am 1. April um 21 Uhr. Danke, Stefan Keim.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Caroline Kuban.
Der Intendant der Berliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, hat die Idee, nach erfolgten Corona-Schnelltests wieder in Theater, Opernhäuser und Clubs gehen zu dürfen, ausdrücklich begrüßt. Ein entsprechendes Pilotprojekt startet am kommenden Freitag in der Hauptstadt. Es sei alles richtig und wichtig, was versuche, die Kunst- und Kulturinstitutionen in die Situation zu bringen, mit einem sicheren Konzept wieder vor Publikum zu spielen, sagte Ostermeier im Deutschlandfunk Kultur. Er befürchte aber, es werde noch einige Zeit dauern, bis die Berliner Bühnen ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen könnten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Pilotprojekt ausgewertet ist vor Mitte April. Und dann, glaube ich, brauchen wir noch einen Puffer von 1 bis 2 Wochen. Also es wird, befürchte ich, Ende April, Anfang Mai werden. Und auch das Ganze ja nur, wenn wir eine Inzidenz zwischen 50 und 100 haben. Ich glaube im Moment nicht dran, dass wir Anfang April bei einer Inzidenz unter 50 landen, wo wir ja ohne Schnelltest spielen könnten. Das befürchte ich, sieht im Moment nicht danach aus.
Er zweifle auch an der Umsetzung des Projekts, sagte Ostermeier weiter. 5 Teststationen in der Stadt halte er für zu wenig. Der sogenannte Hitlerbalkon auf dem Wiener Heldenplatz sollte künftig für Besucher zugänglich gemacht werden. Dafür plädiert die Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich, Monika Sommer. Ein Betretungsverbot wie bisher sei kein angemessener Umgang, sagte Sommer der Deutschen Presseagentur. Allein der Blick von dort auf das Kanzleramt, das Parlament, den Amtssitz des Bundespräsidenten und das Wiener Rathaus ist laut Sommer geeignet, über die Demokratie als Gegengewicht zu diktatorischen Entwicklungen aufzuklären. Von der großen Terrasse der Hofburg, die meist Balkon genannt wird, hatte Hitler am 15. März 1938 den nach seinen Worten Anschluss seines Geburtslandes an das Deutsche Reich verkündet. Der Streamingdienst Netflix hat Medienberichten zufolge in den USA einen strengeren Umgang mit der Weitergabe von Passwörtern getestet. Das solle sicherstellen, dass nur Menschen, die bei Netflix registriert seien, dazu berechtigt seien, das Angebot zu nutzen, hieß es von Seiten des Unternehmens. Die Umfrage einer Beratungsfirma hatte ergeben, dass rund ein Drittel der Abonnenten von Streamingdiensten ihre Passwörter an Menschen weitergeben, die nicht in ihren Haushalten wohnen. Markus Schuler.
Netflix verschickt jetzt offenbar Warnhinweise an Leute, von denen sie vermuten, dass sie nicht die Originalabonnenten sind. Das passiert angeblich nur hier in den USA. Der Online-Dienst Streamable berichtet, die Nutzer hätten auf ihren Geräten, welche das sind, ist leider nicht bekannt, Pop-up-Meldungen erhalten. Und darin heißt es, wenn sie nicht mit dem Accountbesitzer in einem Haushalt leben, benötigen sie ein eigenes Netflix-Konto. Diese Leute wurden außerdem aufgefordert, ihren Account per E-Mail oder SMS zu verifizieren.
Rembrandts Orient. Seit heute ist die Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam tatsächlich real zu erleben, wenn man es denn schafft, eines der wenigen Tickets zu ergattern. Die nächsten Wochen sind wohl schon ausverkauft. Abgesehen vom Namen Rembrandt, der immer volle Museen verspricht, steckt im Titel Rembrandts Orient diesmal ja auch eine politische Brisanz. Rembrandt hatte die arabische Welt nie bereist. Das heißt, seine Motive reproduzieren die Vorstellungen und Klischees seiner Zeit. Die Niederlande waren damals auf dem Weg zur Kolonialmacht im Nahen und Fernen Osten. Das thematisiert die Potsdamer Ausstellung ausdrücklich. Carsten Probst war bereits dort. Was sind das für Klischees, die in Rembrandts Zeit über den Orient kursierten?
Ja, Frau Bürger, der Orient mutet die Niederländer im 17. Jahrhundert doch anscheinend sehr archaisch und noch ziemlich grausam an, während sich also die Europäer offenkundig für sehr fortschrittlich und überlegen halten, scheint der Blick in den Orient sozusagen weit in die Vergangenheit zurückzuführen, ganz buchstäblich, also in biblische Zeiten. Da sieht man dann auf der einen Seite unerhörte Prachtentfaltung von Herrscherhäusern, auf der einen Seite archaische Sitten, auf der anderen Seite. Also das prägt so ein bisschen dieses vorgestellte Bild vom einerseits edlen und andererseits doch völlig unberechenbaren orientalischen Wilden. Schön zu sehen beispielsweise so eine erhabene Inszenierung des Topkapi-Palastes in Istanbul in einem Gemälde von Hans de Jode, also einem Zeitgenossen Rembrandts 1659. Und dann daneben sieht man Seegefechte aus der gleichen Zeit, bei denen sich europäische Handelsschiffe gegen die Angriffe ruchloser sogenannter barbaresken Korsaren erwehren müssen, die dafür bekannt sind, ihre Gefangenen genauso zu versklaven, wie die Europäer das mit ihren Gefangenen tun. Doch von Angesicht zu Angesicht begegnen einem eigentlich in diesen Bildern die Menschen aus dieser fremden Welt fast nie, also zumindest nicht in dieser Ausstellung. Es gibt Porträts, doch das sind Niederländer, die sich und ihre Familien dann so in modisch-orientalischer Kleidung mit Turban und bunten Seidenröcken malen lassen. Und Rembrandt selbst hat also einen ganzen Vorrat an Requisiten vorgehalten, um sowohl biblische Szenen wie auch solche Stifterporträts mit tollen Beigaben auszustatten, wie also Ortrud Westheider erläutert, die Direktorin des Museums Barberini.
Er hatte ja in seiner Sammlung von zwei Löwenfällen über Porzellan und Chromsäbeln, die man ja auch auf dem Selbstbildnis hier in der Ausstellung sehen kann, hatte er eine Wunderkammer, um sich die Relikte, Artefakte, Versatzstücke des Orients beinhaltete, die er dann eingesetzt hat, um die Gegenden des Heilsgeschehens ein bisschen authentischer zu machen.
Das beschreibt also die Direktorin des Barberini in Potsdam. Sie, Carsten Probst, haben vorher die Bibel als Anregung genannt und eben den Aufstieg der Niederlande zur Kolonialmacht umrissen. Kam tatsächlich daher die Neugier auf Bilder vom Orient?
Ja, also ein Aspekt ist diese möglichst realistische historische Vorstellung des Heilsgeschehens, so eingebunden dann in Alltagsszenarien, die das ja eben vorwiegend protestantische Publikum in den Niederlanden gut kannte. Rembrandt hat diese Ausrichtung von seinem Lehrer Pieter Lerstmann übernommen, der diese orientalischen Motive in die niederländische Kunst eingeführt hatte. Also von Lerstmann sieht man hier unter anderem das Gemälde »Der gute Samariter« von 1613. Der zeigt den barmherzigen Samariter eben als orientalischen Edelmann, aber der taucht in einer eher italienisch anmutenden, also gar nicht orientalisch klischeehaften Landschaft auf. Also diese realistische Fiktion biblischer Szenen im Orient, das mischt sich bei Rembrandt selber mit diesem klassischen, ja, schönen, bekannten Hell-Dunkel, diesem fast mystisch überhöhten Spiel des Lichtes, sehr, sehr schön zu sehen in vielen Bildern, aber auch auf der Sachebene eben mit dieser wirtschaftlichen Komponente. Der koloniale Handel wurde sozusagen religiös legitimiert.
Aber ist denn überhaupt irgendetwas real, wenn man das überhaupt so sagen kann, an diesen Darstellungen? Also gibt es irgendwo konkrete Bezüge zu bestimmten Orten im Nahen Osten oder in Kolonien?
Ja, kaum einmal zu sehen, in dieser Ausstellung zumindest. Also kaum mal gehen diese Malereien auf reale Orte ein. Eine Ausnahme sind zum Beispiel, ist eine Szene vom Markt in Batavia, also dem heutigen Jakarta. Das ist aus dem Jahr 1688, allerdings darauf dann so frei erfundene Menschen. Die Topografie stimmt wohl einigermaßen und wurde wohl von zeitgenössischen Stichen genommen. Und das verwundert insgesamt in Bezug auf diese Ausstellung ein bisschen, da ja Amsterdam eine Stadt mit riesigem Hafen war. Da kamen natürlich Händler, Forscher, Gesandte, viele Kolonialverwalter eben auch immer mal wieder hin. Es gab also wohl offenkundig einen Informationsfluss. Und das Amsterdamer Rijksmuseum soll ja auch im Frühling eine große Ausstellung zur Sklaverei in den Niederlanden eröffnen, in der es eben gerade darum gehen wird, wie hat der Handel mit dem Osmanischen Reich zum Beispiel die Gesellschaft in den Niederlanden eigentlich verändert. Aber in der Potsdamer Ausstellung wirkt es eben im 17. Jahrhundert alles noch so ein bisschen wie Staffage und Mode, also fast völlig irreal, was eben auch zwar interessant ist, aber eben letztlich nur der Blick der europäischen Profiteure.
Mhm. Während des Lockdowns hatte sich das Museum Barberini ja eine sehr ausgefeilte Online-Strategie ausgedacht, also mit virtuellen 3D-Rundgängen durch die Ausstellungsräume, auch Online-Führungen. Will man das auch nach dem Lockdown weiterführen?
Ja, das könnte man eigentlich meinen, dass das mit dem Ende des Lockdowns eben auch vorbei ist. Diese ganzen Online-Strategien der Museen, die dann wieder obsolet werden, weil man das Publikum wieder in den Häusern haben möchte. Und gerade das Barberini hat ja wirklich eine sehr, sehr ausgefeilte, fast einzigartige Präsentation von Ausstellungen. Möglicherweise animieren solche ausgefeilten Präsentationen ja gerade das Publikum zu Hause zu bleiben. Aber Ortrud Westheiler sieht das völlig anders.
Doch, das wollen wir, weil wir gesehen haben, dass in diesen Calls auch Leute sind, die ganz bestimmt nicht angereist wären, also aus Südamerika. Und wir haben auch die sogenannten Nichtbesucher, die sonst nur auf dem Sportplatz sind, auch jetzt über das technische Medium interessiert. Und da gab es viele, die gesagt haben, eigentlich gar nicht so schlecht, ich gehe dann mal ins Museum, wenn es wieder offen ist.
Ja, also wir wissen natürlich nicht genau, wie sich die Inzidenzen jetzt in den nächsten Wochen entwickeln, Frau Bürger, aber für Rembrandts Orient wird es in jedem Fall wieder eine sehr aufwendige Online-Präsentation geben des Barberini und das soll sich wohl auch unabhängig von den Inzidenzen in Zukunft so fortsetzen.
Hoffen wir, dass die neue Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini noch wie geplant bis zum 27. Juni fürs Publikum offen steht. Rembrandts Orient. Ein begrenztes Ticketkontingent kann und muss online gebucht werden und dafür braucht man Glück. Carsten Probst, besten Dank. Andrea Lissoni ist seit knapp einem Jahr künstlerischer Leiter am Münchner Haus der Kunst. Vorher war er Chefkurator für Videokunst an der Tate Modern in London. In München soll er das finanziell gebeutelte Haus neu aufstellen. Corona hat seinen anfänglichen Plänen aber weitgehend einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch seit Montag dürfen die Museen in Bayern ja wieder öffnen. Und Fazit hat schon berichtet über die spektakuläre Ausstellung der Bildhauerin Phyllida Barlow im Haus der Kunst. Wie geht's dort dann aber weiter? Das hat Tobias Krone Andrea Lissoni im wiedereröffneten Haus der Kunst gefragt.
Die Tür ist offen und die neue Ausstellung steht. Der Öffnungstag ist wie ein Befreiungsschlag für Andrea Lissoni.
It's a joy. We're here and we're ready to.
Es ist eine Freude. Wir sind hier und wir sind bereit, im Dialog zu sein und uns zu engagieren. Deshalb sind wir auch so stolz, wieder zu öffnen. Es geht nicht mehr darum, was wir vermissen. Es geht wieder um die Zukunft.
We are for a future to come.
Mit seinem schelmischen Lächeln empfängt Lissoni in seinem Direktorenbüro zum Interview. Die nahe Zukunft, sie hat einigen Aufwand gekostet, während im Haus der Kunst die Türen geschlossen waren. Die neue Ausstellung der Britin Phyllida Barlow mit ihren riesenhaften Skulpturen musste ein Team von der Insel wochenlang abgeschottet von der Außenwelt aufbauen. Und alle, die damit beschäftigt waren, mussten dreimal in der Woche zum Corona-Test. Die im Herbst eröffnete Ausstellung des britisch-kenianischen Künstlers Michael Armitage schaffte Lissoni zu verlängern. Er handelte bei den LeihgeberInnen und der Royal Academy of Arts in London, der Nachfolgestation der Ausstellung, mehr Zeit heraus.
Something that was supposed to happen and should go somewhere else can't.
Etwas, das passieren sollte und woanders hingehen sollte, kann plötzlich nicht weiter. Es steckte fest. Es war eine gewaltige Herausforderung, mit den anderen Institutionen und Kollegen zusammenzuarbeiten und dabei höflich und fair zu bleiben und diese ganze Zirkulation von Kunstwerken zum ersten Mal nicht als Geschäft oder Lieferprozedere zu sehen, sondern als eine Übung in Nachdenken und gemeinschaftlichen Umgang. Das, glaube ich, haben alle Museen gelernt.
Thinking and kinship. This is what museum, I think, learn.
Die Krise als Chance für mehr Solidarität, aber auch als Gelegenheit für mehr Platz. Normalerweise läuft der Museumsbetrieb immer nur im Ostflügel, während der Westflügel als Veranstaltungslocation genutzt wird. Weil Großveranstaltungen bis auf Weiteres erst einmal abgesagt sind, nutzt Lissoni auch diesen Raum, etwa für die Gruppenausstellung Sweat, die von Juni an postkoloniale Kunst der Widerständigkeit zeigen wird, mit internationalen KünstlerInnen und einem Konzertprogramm. Künftig soll es hier auch Platz für kleine Gruppenausstellungen geben, die sich nicht verschiedene Räume teilen, sondern Zeiträume. Woche für Woche neue Positionen. Eine Art Ausstellungs-Serial. Eine praktikable Vision, findet Andrea Lissoni.
Be more open to the idea of something can exist only for 2 months and then disappear forever, and this is not going to be a huge trauma.
Offener zu sein dafür, dass etwas einfach nur 2 Monate existiert und dann für immer verschwunden ist. Und das ist dann kein Trauma, sondern einfach die Bedingung. Dadurch wird es auch immer drängender für das Publikum hinzugehen. Also paradoxerweise, indem Kunst zeitlich begrenzt wird, wird sie zu einem Moment der Wahrheit und der Offenbarung. Liebst du wirklich Kunst? Denkst du wirklich, sie ist wichtig? Dann geh hin, weil du vielleicht kein zweites Mal hingehen kannst. Es ist wirklich ein Moment tiefer Realität.
Go, because you may won't be able to go again. So it's a wonderful moment of deep reality.
Zur harten Realität der Kunstmuseen gehören auch die klammen Kassen. Die Zeit für teure Blockbuster-Ausstellungen von KünstlerInnen mit großen Namen wie Louise Bourgeois oder Ai Weiwei sei überall vorbei, sagt Lissoni. Er denkt schon länger anders.
I was already convinced not starting with big names, because what I learned from the Haus der Kunst is that Elena Tsui, who wasn't a big name.
Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht mit großen Namen starten. Gerade vom Haus der Kunst unter meinem Vorgänger Ukwi Nwiso habe ich gelernt, dass der afrikanische Künstler Elena Tsui zum Beispiel kein Blockbuster war, aber durch die Ausstellung einer wurde. Durch Liebe, Leidenschaft, Energie, Intensität und Notwendigkeit. Und ich hoffe, das passiert hier auch in der Zukunft. Ich meine mit Blockbuster keine langen Schlangen, sondern lang anhaltende Erinnerung, langen Nachhall. Wenn die Leute von Blockbustern reden, dann denken Sie doch an Künstler, die Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurden. Wir sind jetzt im 2. Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Vielleicht sollten wir wirklich auf das schauen, was uns näher ist. Sonst werden wir uns nie verändern.
No, otherwise we will never change.
Das Haus der Kunst möchte die Wahrnehmung von Kunst diverser machen und inklusiver. So hat Andrea Lissoni die Ausstellung der EUWARD-Preisträger zurück nach München geholt. Der Preis geht an Kunstschaffende mit kognitiver Einschränkung. Lissoni will nicht den Inklusionspreis in den Vordergrund stellen, sondern die Namen der Künstler, denn die Qualität rechtfertige das. Im Herbst bekommt dann die Schweizer Neo-Avantgardistin Heidi Bucher mit ihren feministischen Latex-Installationen eine große Retrospektive. Wenn die Pandemie es zulässt. Andrea Lissoni beklagt sich nicht über den Lockdown. Das Schließen sei notwendig gewesen. Klar sei aber auch, die Ausstellungen könne man nur live erleben. Vor Ort, im Haus der Kunst, mit seiner ganz eigenen Geschichte und seiner eigenen Atmosphäre.
There is no doubt. Art cannot be livestream.
Unsere Botschaft, Kunst funktioniert nicht im Livestream.
The main message we want to share.
Andrea Lissonis Post-Corona-Pläne am Münchner Haus der Kunst. Und jetzt bündelt Ulrike Timm, was die gedruckten Feuilletons diese Woche bewegt hat.
Wer redet mit wem, worüber und wenn ja, wie? Was für verschlumpfte Debatten diese Woche doch bestimmten, um mal eine kleine Anleihe bei Markus Söder zu machen. ob wir uns als Gesellschaft tatsächlich selbst verzwergen. Die Baustellen der Woche lassen darauf schließen. Thierse und Antithierse und wer darf die junge afroamerikanische Lyrikerin Amanda Gorman übersetzen und wer nicht? Echt wahr. Und das ist das eigentlich Erschütternde. Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse kritisierte, dass die Fixierung auf die Interessen einzelner Gruppen das gesellschaftliche Gespräch zerstöre. Im Streit um Identitätspolitik wollte er wohl beruhigen, das aber ging gründlich schief, stattdessen geriet er in die Schusslinie der SPD-Parteivorsitzenden. In der Frankfurter Allgemeinen rief Alexander Armbruster, bedingt ernst gemeint, auf einen Espresso, zum Identitätsmanagement auf. In der Neunzürcher Zeitung konstatierte Eric Gueget, ziemlich ernst gemeint, Identitätspolitik ist ein Gift. Thierse stellt die Machtfrage, indem er auf zweierlei beharrt. Für ihn ist erstens der Zusammenhalt einer Nation wichtiger als die Befindlichkeit einzelner gesellschaftlicher Gruppen und Minoritäten. Zweitens sollen in einer Diskussion Qualität und Vernunft eines Arguments den Ausschlag geben, nicht Geschlecht, Hautfarbe oder Religion. So fasst es der Schweizer Kollege zusammen. Argumente auf ihre Qualität hin abzuklopfen, sei ein Wert der Aufklärung. Inzwischen aber drehe sich wieder alles um Gender, Hautfarbe oder Abstammung, was letztlich wieder reaktionär sei, so die Neue Zürcher Zeitung, denn verteidigt wird dann jemand nicht, weil er richtig gehandelt hat, sondern weil er einer von uns ist. Diesen Mechanismus kann man gut an der katholischen Kirche bei ihrem Umgang mit dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs beobachten. Gruppendenken stellt fast automatisch die Zugehörigkeit über die Vernunft. Eben das kriegten auch die junge niederländische Schriftstellerin Marieke Lukas-Reinfeld und der katalanische Übersetzer Victor Obiols zu spüren. Sie mussten den Auftrag, das wortmächtige Langgedicht der jungen afroamerikanischen Schriftstellerin Amanda Gorman zu übersetzen, wieder abgeben. Weil nicht schwarz, nicht jung, nicht dünn, nicht Frau, eben falsches Profil. Die Süddeutsche Zeitung holte dazu Stimmen von einem Dutzend Übersetzerinnen ein. Wer darf, wer kann, wer soll Literatur übersetzen? Mit klar überwiegend skeptisch bis ablehnendem Tenor gegenüber der Haltung, Herkunft und Erfahrungshorizont seien ebenso wichtig wie die Fähigkeit, Individualität, Klang und Gedankenwelt aus einer fremden Sprache zu übertragen. Und in der Welt meinte Dennis Yücel, wer meint, Amanda Gorman könne nur von schwarzen Übersetzerinnen in andere Sprachen übertragen werden, interessiert sich nicht für die Lyrikerin Gorman, sondern für die eigenen ideologischen Projektionen auf sie. Für dieses Denken, dass Menschen ihre Individualität abspricht und in ihnen bloß Repräsentanten und Träger von Identität sieht, gibt es einen Fachbegriff: Rassismus. Gorman selbst hat sich zu dieser Diskussion bislang nicht geäußert. Vielleicht hat sie den Ameisenaufstand schlicht nicht mitgekriegt bislang. Wenn doch, kluge Frau. Wir können das, heißt es dagegen zaghaft mutig aus Berlin, wo 9 Theater- und Konzertsäle in einem Pilotprojekt Aufführungen ansetzen. Es ist ein Testballon, mehr nicht. Aber mit etwas Glück, ja vielleicht ein erster Schritt in die Zeit nach der Lockdown-Tristesse. So Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung. Das Publikum braucht personalisierte Eintrittskarten und einen aktuellen negativen Corona-Test. Die ganze Sache wird höchst umständlich. Und doch war zum Beispiel das Konzert der Berliner Philharmoniker nach 4 Minuten ausverkauft. Hätte die Forderung der Institutionen nicht lauten müssen, wenn nur getestete Besucher eingelassen werden, dann dürfen wir im Gegenzug aber auch 100% der Plätze belegen und die Menschen dürfen sich bei uns im Haus frei bewegen, ohne Masken, fragt der Tagesspiegel Philharmoniker-Intendantin Andrea Zietschmann. Antwort: Die Frage ist absolut berechtigt. Für dieses Pilotprojekt setzt der Senat auf eine doppelt- und dreifache Absicherung. Aber eines steht doch im Vordergrund. Wir möchten Kultur wieder möglich machen. Nicht nur die Säle, sondern die menschliche Seele öffnen. Das Pilotprojekt ist hier ein wichtiger Schritt. Ins Offene titelt denn auch die Zeit, wo Hanno Rauterberg die Bilder von Caspar David Friedrich in einer Düsseldorfer Ausstellung besuchte und meinte, der Blick auf Kunst generell und diese berühmten Landschaftsbilder im Besonderen sei jetzt ein anderer. Friedrichs Blick findet keinen Halt und dass ausgerechnet diese Haltlosigkeit bei ihm zu einer schönen, stimmigen Form gelangt, macht das Geheimnis seiner Bilder aus. Und wohl auch deshalb fühlt man sich vor diesen Bildern auf die pandemische Gegenwart verwiesen, die nichts mehr ersehnt als sichere Gewissheit. Sie will das Unfassliche beherrschen und schaut doch in eine Zukunft so nebeltrüb wie Friedrichs Landschaftsbilder. Einem aber muss noch gratuliert werden. Glasklar. Na? Wohltuende kleine Spritze, blauer Traum, Operation vorbei, nix gemerkt. Tiger gesund. Janosch wurde 90, der Schöpfer des kleinen Bären, der Tigerente und allerhand anderem, was bestimmt gesund macht. Am schönsten gratuliert die Zeit, in der der Zeichner uns beschenkt. Mit 11 bislang unveröffentlichten Wondrak-Geschichtchen und einer kleinen Lebensweisheit, die steht gleich auf dem Titel des Zeitmagazins. Herr Janosch, freut man sich über Geschenke zum 90. Geburtstag? Nein, man freut sich erst über die zum 98. Möge er den auch noch feiern, stillvergnügt samt Bär und Tigerente.
Die Kulturpresseschau von Ulrike Timm. Das Fazitteam verabschiedet sich. Ich bin Britta Bürger und empfehle nach den Nachrichten eine Stunde übers Kreativbleiben im Stillstand. Zum Beispiel erzählt Doris Dörrie, wie sie das macht.